dieses Nicht-Bewerten ist, glaube ich, so das Schwierigste gewesen an meiner Arbeit, weil wir sind permanent in der Bewertung. Aber sie ist einfach total unbrauchbar, wenn wir mit Menschen arbeiten, und Sexualität ist unglaublich wertebehaftet. Also alleine wenn ich auf die Frage, warum haben Menschen Sex, könnte ich sagen, ja, weil sie sich lieben. Oder Menschen haben dann Sex, wenn sie einfach geil sind aufeinander. Oder Menschen haben dann Sex, wenn sie Kinder kriegen wollen. Oder. Da schwingen so viele Werte mit in der Beantwortung von der Frage schon.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Herzlich willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club. Mein Name ist Eva und ich sitze heute gemeinsam mit der Magdalena von Sexologisch im Podcaststudio bei uns bei WePodIt. Magdalena, was sage ich zu dir? Wer die Magdalena nicht kennt, sie ist auf Instagram unter dem Pseudonym Sexologisch jetzt mittlerweile seit 2,5 Jahren unterwegs und hat da einen ziemlich großen Bildungsauftrag im Bereich, der Name sagt schon viel, der Name ist Programm, zum Thema Sexualität. Du bist gleich alt wie ich, 27. Wie kommt man dazu, dass man Sexualtherapeutin wird, Magdalena?
Naja, ich bin ganz viel mit Dr. Sommer aufgeklärt worden und mit Aufklärungsbüchern und bin.
Me too.
Genau, ja, ich glaube, wir sind alle, also generell, wenn ich frage, ist so die Generation Dr. Sommer. Mhm. Und wenn ich heute Dr. Sommer lese bei den Antworten, denke ich mir ganz oft, nicht ideal von der Antwort oder gefällt mir einfach nicht wegen der Wertehaltung, die ganz oft mitschwingt. Und ich habe soziale Arbeit studiert und im Studium bemerkt, immer wenn das Thema Sexualität auftaucht, egal ob bei alten Menschen, ob bei Kindern und Jugendlichen, ob bei Familien, ob bei Menschen mit Beeinträchtigungen, drehen immer alle durch und werden super unprofessionell. Und das finde ich eigentlich total schade, weil Sexualität etwas ist, was für mich zum Themenbereich Gesundheit gehört und einfach mitgedacht werden muss. Und das war der Grund, warum ich dann mich zur Sexualpädagogin ausbilden habe lassen und der Rest ist quasi Geschichte. Jetzt gibt es Sexologische 2,5 Jahren und läuft.
Was machst du mit Sexologisch genau? Also für alle, die es nicht kennen, erklär mal dein Baby Sexologisch.
Also Sexologisch ist ein Corona-Baby gewesen oder ist in Covid entstanden im ersten Lockdown. Und mittlerweile ist Sexologisch quasi eine Online-Plattform, würde ich fast sagen, die sich mit den Themenbereichen Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention auseinandersetzt. Einerseits in Podcast-Form unter Sexologisch, andererseits auf Social Media, das heißt ganz viel auf Instagram, TikTok und Facebook, auch alles unter Sexologisch. Es gibt quasi Lehrgänge, das heißt, ich bilde angehende Sexualpädagoginnen aus, bei mir in Oberösterreich im Zentrum für sexuelle Bildung, voll krass. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ganz bald rauskommt. Was kribbelt da so schön? Und Sexologisch sind einfach ganz viele Bildungsangebote in unterschiedlichsten Formaten, also sowohl vor Ort als auch quasi ganz viel online, niederschwellig bis hochschwellig für ExpertInnen, je nachdem, worauf ich Bock habe. Und das ist ein Privileg, das sagen zu können mittlerweile, ja.
Mega gut. Und du hast ja ein bisschen das ganze Thema sozusagen von hinten aufgezäumt, weil du gesagt hast, du hast halt eigentlich nichts in dem Bereich gefunden, dass halt wirklich wer sich auch um diese präventiven Themen annimmt. Also gerade wenn es ums Thema Sexualität geht, passiert ja da bei uns eigentlich schon sehr früh sehr viel.
Ja, beziehungsweise muss man dazu sagen, ich habe ja auch in einem Kinderschutzzentrum gearbeitet und habe einfach bemerkt, dass sexuelle Bildung meines Erachtens die beste Präventionsarbeit ist, die wir leisten können. Und ganz häufig wird Prävention immer noch so deklariert, dass man sagt, man muss mit Kindern Nein sagen üben und dein Körper ist wertvoll und richtig und wichtig. Und das sind alles wichtige Botschaften, aber es braucht immer Erwachsene, die das quasi dann anerkennen, die das Nein von einem Kind akzeptieren. Und das ist so die Frage, die ich mir stelle, die oft schwierig ist, weil Erwachsene sind Kindern immer überlegen. Und was mich super nervt an klassischen Präventionsprogrammen ist, wir setzen bei den Kindern an, wir machen einen Workshop und damit putzen sich dann alle Erwachsenen schön aus der Verantwortung, weil die Kinder sind jetzt quasi geschützt. Wir haben ja eh was gemacht. Und das ist sowas, wo ich mir denke, das ist schon unsere Verantwortung als Erwachsene, da hinzuschauen, sich mit dem super unangenehmen Thema zu beschäftigen und anzuerkennen, dass wir alle vermutlich Kinder kennen, denen sexuelle Gewalt passiert und dass wir vermutlich auch alle TäterInnen kennen. Und das ist etwas, was echt wehtut. Aber wenn wir das anerkennen, dann sind wir immerhin mal offen dafür, dass Kinder zu uns kommen und uns darüber erzählen können, weil wir das nicht von vornherein dann abtun im Sinne so, das hast du dir ausgedacht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das gibt's ja wohl gar nicht. Und damit sind wir quasi richtig im Kinderschutzbereich wieder drin. Ja.
Wann muss man da ansetzen? Weil ich glaube, diese Wann-Frage, diese Zeitfrage, gleich ob man da jetzt als Eltern zuhört oder auch als, sage ich mal, irgendwann mit Kinderwunsch, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu starten, quasi auch mit dem Kind über Sexualität zu sprechen?
Jetzt.
Genau. Okay. Jetzt.
Sexuelle Bildung ist einfach etwas, das von Geburt an passiert und bis zum Tod wichtig ist. Also wir sind sexuelle Wesen von Anfang an, bis wir tot umfallen. Und ich glaube, deswegen kann man nicht nicht aufklären. Also auch wenn ich Dinge nicht benenne, wenn ich keine Informationen zu was liefere oder wenn Informationen kommen wie, pfui, nimm die Hand da raus, vermittle ich was. Ich kann quasi, egal was ich sage oder nicht sage, ich vermittle was. Und zwar eine Wertehaltung zum Thema Sexualität und auch natürlich eine Sprache. Und das ist schon was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass würden wir das von Anfang an machen, hätte ich bestimmt weniger Klientinnen bei mir, die jetzt unzufrieden sind mit ihrer Sexualität oder die sich in vielen Belangen schwer tun. Wir hätten bestimmt weniger Übergriffe, auch sexualisierter Natur. Wir hätten weniger betroffene Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die von sexueller und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir hätten, das gibt's auch in Studien, ja, dass aufgeklärte Kinder auch wesentlich weniger Risiken eingehen, das heißt tendenziell auch später sexuell aktiv werden mit anderen Menschen, sich besser vor ungewollten Schwangerschaften schützen und vor sexuell übertragbaren Infektionen, die übrigens immer mehr werden, ja, obwohl wir in so einer, sage ich mal, also es ist keine Hygienefrage, sondern es ist eine, beachte ich das Ganze oder ist es mir einfach wurscht, und das finde ich schon traurig, dass das trotzdem so unter den Teppich gekehrt wird. Weil, wie gesagt, also wir haben ja im Vorgespräch schon angefangen, uns auszutauschen, und Sexualität ist so ein Riesenthema. Wenn man da einmal anfängt, dann so wusch.
Die Kiste der Pandora.
Mhm. Aber alle Menschen interessieren sich irgendwie dafür, weil es ein extrem persönliches Thema ist. Und es kann sein, dass Leute jetzt den Podcast hören und sich denken, boah, ja, voll spannend, interessiert mich voll, bin schon voll drin. Und manche sich denken, oh mein Gott, wie können die nur so offen drüber sprechen? Oder ich krieg schon so ein beklemmendes Gefühl, wenn jemand Penis laut sagt. So, pff. Und das ist alles vollkommen in Ordnung, weil das einfach was mit unserer, ich nenne es ganz gern, Sexualbiografie zu tun hat. Das heißt, alle Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben, die wir dann natürlich in dem Kontext nehmen oder auch so ein bisschen wie eine Art Brille oder so ein Filter, durch den wir Situationen dann wahrnehmen.
Mhm. Und wen siehst du am ehesten im Bildungsauftrag? Weil ich glaube zum Beispiel, ich meine, jeder kennt das, in der Biologiestunde hat man mal irgendwann in der vierten Klasse so die, ja, naja, du lachst, ja, aber bei mir war das wirklich so, das war so eine Stunde, auf die freut man sich so insgeheim, weil irgendwie findet man das ja doch sehr interessant, und dann macht man das irgendwie so schnell in einer Stunde, alle anderen super uninteressanten Themen, die kriegen unglaublich viel Platz, aber das war eigentlich alles, sage ich mal, im schulischen Bereich, das bei mir in Aufklärung passiert ist. Ich habe Gott sei Dank ein sehr abgeklärtes und aufgeklärtes Elternhaus gehabt. Wen siehst du da vor allem im Bildungsauftrag? Die Eltern?
Alle.
Alle, okay.
Also ich fände es total schön, wenn es kein Entweder-Oder ist. Und so erlebe ich es aber ganz, ganz oft. Also es wäre schön, wenn Eltern und Bezugspersonen das übernehmen. Vor allem je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist es, dass das Personen machen, die eine gute Beziehung auch zu den Kindern haben. Ich sehe die Schule, weil man halt in der Schule so gut wie alle Kinder und Jugendlichen erwischt und erreichen kann. Mhm. Total auch im Bildungsauftrag. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz bemühte Pädagoginnen gibt, die das gern aufgreifen, viel machen und auch gut machen. Obwohl sie es in keiner einzigen Ausbildung mit drin haben, als Pflichtfach, das finde ich auch geil. Es steht im Lehrplan, aber du kriegst keine Info, wie du es machen sollst. Ja? Also quasi, do it. Und da passiert natürlich auch viel Scheiß dann. Oder die Leute fühlen sich einfach total unwohl damit. Und da gibt's schon Leute, die das echt gut machen und sich sehr viel antun. Und das ist aber das Problem auch am Schulkontext. Ich habe das Gefühl, es hängt total am Engagement von Lehrkräften ab. Es kann jetzt richtig super sein und richtig viel sein und gut bearbeitet werden und es kann sein, lest euch die Seiten, weiß ich nicht, 25 bis 35 still durch und fertig und dann schreibt es noch einen Test und das war's. Und das finde ich ist zu wenig und ich finde, sexuelle Bildung muss von ganz vielen Leuten getragen werden, von Eltern und Bezugspersonen, von der Schule, also in allen Bildungsinstituten und dafür bräuchte es halt auch, dass die Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder generell die mit Menschen arbeiten, das Thema Sexualität drin haben, so im Unterricht. Und dann natürlich noch externe Fachpersonen, weil alle so ein bisschen was anderes abdecken. Und das ist ja auch gut so zu unterschiedlichen Zeiten. Ja.
Ich meine, ich fand das total spannend, dass man so ein bisschen als Pflichtprogramm jemanden wie dich ja dann einfach zum Beispiel dazuholen kann. Ja, weil aber wirklich, also ganz ehrlich, stell dir mal vor, Szenario, das ist jetzt vielleicht schon eine Lehrerin, die ist jetzt eher in ihren älteren Semestern und ist kurz vor der Pensionierung. Da war das vielleicht noch gar nicht am Anfang, wie die gestartet hat, die hat jetzt auch weniger Engagement. Naja, dann hole ich mir doch jemanden dazu, der das nicht nur ihre Gurka, sondern auch einfach dieses Wissen hat, das vielleicht dieser anderen Person fehlt. Weil sonst passiert nämlich Folgendes, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Anekdote, ich kann mich erinnern, bei uns in der Klasse war es so, dass es zwei Schülerinnen gab, die waren total unaufgeklärt und da hat dann die restliche Klasse quasi dazu beigetragen, die jetzt aufzuklären. Und das ist natürlich auch mit dem einhergegangen, da wird natürlich wahnsinnig viel Halbwissen, gerade bei Kindern irgendwie, können doch nicht Kinder aufklären. Und ich glaube, um solche Dinge irgendwie zu vermeiden oder halt da präventiv entgegenzuwirken, war es halt so wichtig, früh genug anzusetzen. Das, was du, glaube ich, eh gerade sehr deutlich klar gemacht hast, dass es eigentlich kein Früh genug gibt.
Finde ich auch, beziehungsweise das ist halt so wichtig. Viele Menschen denken bei sexueller Gesundheit oder sexueller Bildung dran, dass wir Kindern erklären, wie Geschlechtsverkehr funktioniert.
Oder so. Wie die Kinder entstehen. Genau. Also das finde ich immer so spannend, dass jetzt habe ich auch gerade wieder eine Serie gesehen, ich glaube, es war sogar in Desperate Housewives, wo es irgendwie so drum ging, dass eine der Kinder dann sagt, ja, beim Sex entstehen nicht nur Kinder. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist eigentlich, ja, aber also allein, dass man das irgendwie so in so eine Serie einbaut, finde ich schon fragwürdig.
Schon, ich finde es lustig, weil das ist ja genau das Thema, dass, wie Sex oft erklärt wird. Sex hat man nur zum Kindermachen und ich wage mich zu behaupten, dass sicher 99% des Sexes, der so passiert in der Welt, nicht in erster Linie daraus resultiert, dass die Leute Nachwuchs zeugen wollen.
Wahrscheinlich.
Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ja, es kann natürlich sehr wohl ein Grund sein, warum Menschen miteinander Sex haben, aber meistens nicht der einzige. Und nicht der vorrangigste bei vielen. Darüber müsste gesprochen werden einfach. Also sexuelle Bildung ist jedes Bewegungsangebot, Körperwahrnehmung, Kinder darin begleiten, dass sie wissen, dass es mehr als nur es geht mir gut oder es geht mir scheiße gibt und wie ich Emotionen auch quasi modulieren kann. Das klingt jetzt mal zu kompliziert, aber dass ich, wenn ich wütend bin, noch eine andere Option habe, als das Glas Wasser vom Tisch runterzuwerfen und zu brüllen. Hätten manche Erwachsene vielleicht auch noch Bedarf, das zu erweitern, aber das ist quasi auch alles sexuelle Bildung. Jedes in Beziehung oder in Konfliktsituationen gehen und sich austauschen, ist sexuelle Bildung und deswegen finde ich, kann man da nicht früh genug anfangen.
Du redest extrem offen über alle möglichen Themen zur Sexualität auf deinen Kanälen. Auch von mir da größte Bewunderung. Ich finde die Themen wahnsinnig spannend. Allah deswegen, weil sicher die ein oder anderen Themen polarisieren, wird es für mich zum Beispiel nie in Frage kommen, mich da so öffentlich quasi zu äußern. Klar machst du das jetzt nicht auf Basis deiner eigenen persönlichen Erfahrungen, sondern halt aus einer totalen fachlichen Richtung heraus. Aber warst du immer schon so abgeklärt und so offen, dass du über alle möglichen Themen, name it, quasi reden oder sprechen kannst?
Das ist schwer in der Retrospektive. Natürlich war ich grundsätzlich, glaube ich, nie jemand, der total am Mund gefallen war, sag mal so. Mhm. Ja. Also durchaus frech für manche Begriffe, das ist okay und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel für manche Leute, aber mittlerweile ist es ja, also ich finde, es ist halt politisch. Wenn ich über Sexualität spreche als Frau, dann ist es trotzdem auch politisch und dann kann sich da was verändern. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin bestimmt auf Social Media durchaus oft provokanter und politischer, als ich jetzt zum Beispiel in einer Schulklasse bin, weil für mich als Profi dazu gehört, möglichst werteneutral in einen Raum zu gehen. Wertfrei sind wir alle nicht, aber es bringt nichts, wenn ich sage, boah, die Meinung oder die Haltung, die du da hast, das geht gar nicht, das ist furchtbar, dann kann ich nicht mehr arbeiten mit jemandem. Oder das ist ja dasselbe in der Sexualtherapie, wer bin ich, jemanden zu verurteilen aufgrund seiner, nennen wir es, sexuellen Anziehungscodes. Mhm. Weil jeder fühlt sich zu anderen Dingen hingezogen und das Gute ist ja, man kann daran arbeiten, man kann immer erweitern und da geht es jetzt eben, das ist auch so eine Haltung von mir, da geht es jetzt nicht darum, dass man was umlernen muss, weil was schlecht ist oder falsch ist, sondern darum, dass man wieder in die Autonomie kommt, dass man wieder selber bestimmen kann, okay, ich habe viele verschiedene Wege quasi selber in die Lust zu kommen oder in die Erregung zu kommen und dieses Nicht-Bewerten ist, glaube ich, so das Schwierigste gewesen an meiner Arbeit, weil wir sind permanent in der Bewertung, aber sie ist einfach total unbrauchbar, wenn man mit Menschen arbeiten und Sexualität ist unglaublich wertebehaftet. Also egal, also alleine wenn ich auf die Frage, warum haben Menschen Sex, könnte ich sagen, ja, weil sie sich lieben. Oder Menschen haben dann Sex, wenn sie einfach geil sind aufeinander. Oder Menschen haben dann Sex, wenn sie Kinder kriegen wollen. Oder. Da schwingen so viele Werte mit in der Beantwortung von der Frage schon. Und ich glaube, das muss uns einfach bewusst sein. Und Werte sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Es ist nur wichtig, dass wir sie irgendwie bewusst vor Augen haben. Und dass uns klar ist, dass nur weil ich diese Werte habe, nicht alle anderen dieselben Werte haben wie ich. Und dass es in Ordnung ist. Und dass wir darüber reden sollten.
Das heißt, jemand, der jetzt vielleicht nicht so viel Prävention in seiner Jugend oder Kindheit erfahren hat und jetzt in seinen Mitzwanzigern, Mitdreißigern steckt und vielleicht ein total verschobenes Wertebild hat oder auch total schlecht über die eigene oder auch andere oder generell die Sexualität sprechen kann, ist noch nicht verloren.
Also ich finde alleine, dass man sagt, ein schlechtes Wertebild oder verschoben, ist ja schon wieder die Bewertung.
Die Wertung, ja, voll.
Das ist eben das, ich ertappe mich ja selber auch immer wieder noch dabei, obwohl ich das jetzt schon so lang mache. Und eigentlich geht es darum zu schauen, oder Leute kommen meistens dann zu mir, wenn sie sagen, okay, ich merke, es beeinträchtigt mich, es behindert mich oder es tut mir nicht gut. Also irgendwas passt da für mich nicht. Ich fühle mich nicht wohl damit. Und dann kann man natürlich dran arbeiten. Und so ein erster Schritt ist vielleicht auch genau diese Podcast-Folge anzuhören, um mal zu schauen, wie geht's mir mit dem Thema? Oder mich generell über Podcasts, über Bücher, über Social Media mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen, über Filme und Serien, mir einfach mal so ein bisschen auch eine Sprache anzueignen. Weil das ist ja auch was wir nicht lernen. Und wenn ich auch im Sinne der Prävention denke, Genitalien richtig zu benennen, Penis, Hoden, Vulva, Vagina, von mir ist auch noch Scheide, oder Vulvina, whatever, wäre schon wichtig. Und wenn ich das nicht schaffe, als Erwachsener das zu sagen, auch nicht vor Kindern, dann muss ich mich vor den Spiegel stellen und das einfach üben. Penis, Vulva, Vagina, Penis, Vulva, Vagina. So lang, bis es sich irgendwie normaler anfühlt. Mhm. Und das kommt bei mir ja auch nicht von irgendwo. Ich mache nur den ganzen Tag nichts anderes. Also ich rede ja immer über Sex. That's daily business. Und natürlich kriegt man da noch so eine gewisse, ich würde nicht sagen Abgebrühtheit, weil ich glaube, dann könnte ich meinen Job auch nicht mehr gut machen, aber so ein gewisses Selbstverständnis, weil ich diese Begriffe jeden Tag nutze.
Mhm. Das heißt, zu dir in die Beratung kommen echt Menschen von bis. Also du setzt an bei den Kids sozusagen in der Schule und hast aber wahrscheinlich bis ins hohe Alter unterschiedliche Klienten.
Yes.
Wow.
Das ist nie zu spät. Cool. Ja, genau, aber es ist ja nie zu spät zu erweitern. Das ist ja das Geile. Mein ältester Klient war 83 und der hat auch noch was gelernt. Also so ist es jetzt nicht. Ja.
Also nicht so spät. Das finde ich jetzt, ist einmal ein gutes Learning Nummer eins. dein Buch kommt, wenn wir das jetzt gerade aufnehmen, morgen raus.
Ja, voll arg.
Wow. Was kann man daraus erwarten? Worum geht's und wer sollte es unbedingt lesen?
Also was kribbelt da so schön ist quasi der Titel. Es erscheint im Belz Verlag und das ist so mein Baby, das eher aus der Not heraus entstanden ist, weil ich bei Informationsabenden, Schulungen, Elternabenden und Co. gefragt habe, Magdalena, wo können wir denn das alles nachlesen, was du uns gerade erzählt hast? Das ist so spannend oder kindliche sexuelle Entwicklung ist für mich so nicht greifbar, habe ich nie gelernt, würde gern mehr dazu erfahren, weil ich mein Kind oder generell, wenn ich beruflich damit arbeite, Kinder gut begleiten möchte darin. Und genau deswegen habe ich das Buch geschrieben. Das heißt, es geht darum, warum ist über Sexualität sprechen so wichtig? Was sind so die Ängste und wie schaut es tatsächlich wissenschaftlich gesehen aus? So ein Kernstück ist auch das, dass ich da drin 80 Kinderfragen beantworte, kindgerecht. Also auch so als Inspiration, wie könnte man auf viele Fragen von Kindern einfach entspannt antworten? Aber auch, wie kann ich das Thema Sexualität und Medien mit Kindern bearbeiten? Oder auch Body Neutrality, also Körperwahrnehmung fördern. Und dann das letzte Kapitel, auch ein großes natürlich, wie kann ich Prävention im Alltag leben? Also wie kann ich mein Kind vor sexueller oder sexualisierter Gewalt schützen? Kann ich das überhaupt? Und wenn ja, wie sieht das aus? Und was ist zu tun, wenn ich einen Verdacht habe oder so?
Mhm. Boah, Wahnsinn. Ziemlich viele harte Themen, aber ich glaube, etwas, womit man sich als Eltern oder werdende Eltern unbedingt beschäftigen muss.
Genau, aber mein Ziel war ja auch, dass es unterhaltsam ist. Ich bin ja selber Fan, also ich hasse es, in Vorträgen zu sitzen mit PowerPoint-Folien und die dann so runter zu. Es bin einfach überhaupt nicht ich.
Ich wollte gerade sagen, das klingt überhaupt nicht nach dir.
Nein, das geht ja gar nicht, das halte ich gar nicht aus. Das heißt, das Buch ist wirklich, die Rückmeldung habe ich auch schon bekommen von Leuten, es ist sehr simpel geschrieben, lustig geschrieben, mit extrem vielen Beispielen aus meinem Praxisalltag, aus den Schulklassen, mit Fragen von Kindern, mit Fragen von Eltern, Bezugspersonen, mit ganz vielen Übungen, die man selber ausprobieren kann oder mit Kindern gemeinsam schon, beziehungsweise auch ganz viele Reflexionsfragen, wo es so um die eigene Sexualbiografie geht. Und es ist eher so ein Mitmachbuch oder ein Buch, mit dem du arbeiten sollst aktiv oder so ein bisschen auch Nachschlagewerk, wo das du nicht unbedingt von Anfang bis hinten durchlesen musst, sondern wo du auch einzelne Kapitel dir nehmen kannst. Ich würde zwar empfehlen, vor allem Kapitel 2 intensiv zu lesen, weil das irgendwie so die Basis für alles ist. Da geht es nämlich um die kindliche sexuelle Entwicklung. Was ist es? Wie schaut die aus? Und was ist der Unterschied zur Erwachsenensexualität? Weil dann fällt es halt auch viel leichter, Situationen kindgerecht zu betrachten und Kinder da besser zu begleiten. Aber ich glaube eben auch für Leute, die selber keine Kinder haben, ist es ultra spannend, weil man dann vielleicht die eigenen Doktorspielchen, die man so gespielt hat und für die man sich schämt oder so meistens, ganz anders nochmal in einen anderen Kontext setzen kann, weil das haben wir fast alle gemacht und die, die sich nicht mehr dran erinnern können, können sich halt nicht mehr dran erinnern, aber es gehört eigentlich zur sexuellen Entwicklung dazu, solche Spiele zu spielen in einem gewissen Alter.
Total spannend. Was sind denn so typische Kinderfragen, weil du vorher jetzt gerade schon gesagt hast, du behandelst da so 50 Fragen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Vor allem die, die noch keine Kinder haben.
Naja, so Sachen wie, warum bluten Frauen aus der Scheide? Wo kommt das Baby raus? Wie kommt das Baby da rein? was heißt Hurensohn? Kommt in jeder Volksschulklasse vor. Das mag jetzt schockieren. Aber das hören sie halt irgendwo, schnappen sie auf. Meistens haben sie eh keine Ahnung, was das bedeutet. Dann erklärt man das. Wie kann man kindgerecht erklären, was Popo-Ficken ist oder Penislutschen? Das schockiert jetzt auch wieder viele sicher. Aber das ist so an der Tagesordnung, ja. Und wir sprechen hier von Kindern bis zu 10 Jahren. Also es kommt einfach in ganz vielen Volksschulklassen. Dann auch, was ist ein Porno? Ja, warum wird mein Penis manchmal steif? So, wann fängt die Brust an zu wachsen? Also natürlich auch so Pubertätsfragen. Warum kribbelt das so schön? Das ist eben die Ursprungsfrage vom Buch, weil ich das so schön fand, diesen positiven Aspekt mal in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man eben kindgerecht auf diese Fragen antwortet, dann kommen Kinder halt auch immer wieder. Und dann kann man natürlich auch, vor allem als Elternteil und Bezugsperson, die Wertehaltung mitgeben, die einem wichtig ist. Das ist super, vor allem, weil man Kinder ja eh nicht davor schützen kann, dass sie jemals mit Pornos in Kontakt kommen. Also pornografische Inhalte gibt's halt wie Sand am Meer. Das Problem ist nicht, dass Kinder damit in Kontakt kommen, sondern das Problem ist, dass sie meistens niemanden haben, mit dem sie drüber reden können. Und wenn das die erste Info ist, die ich kriege zum Thema Sexualität, dann ist es doof. Weil dann habe ich keinen anderen Referenzrahmen dazu und dann wird's schwierig. Und deswegen auch die Einladung, macht's das bitte vorher, stellt's Körperbücher zur Verfügung. Es gibt so viele coole Kinderbücher zu dem Thema mittlerweile und es ist so viel leichter, wenn man mit Kindern drüber spricht, weil Kinder schämen sich nicht. Ein Kind ist es egal, ob du Penis oder Bimpfe oder so sagst oder Ginki. Sagst ja auch zur Nase nicht Nub-Nub oder Lollo oder so, weißt du, aber bei den Genitalien werden wir plötzlich ganz erfinderisch und kreativ und komisch. Und deswegen ist es so die Einladung, sich da einfach wirklich damit auseinanderzusetzen, weil so viele Chancen drin liegen.
Total. Hast du eigentlich auch schon mal Gegenwind erfahren? Also gerade wenn du da bei Schulklassen bist, dass dann zum Beispiel die Eltern sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind da sozusagen sowas mitmacht oder so? Oder
natürlich.
Weil das stellen wir nämlich wirklich spannend vor, gerade für sehr sexuell unaufgeklärte Eltern vielleicht auch oder die sie generell dem, also die auch ihre, selbst wenn man dann schon mal in so einer Situation ist, dass man mit dir totale Möglichkeiten hat, wenn man selber nicht sozusagen nutzt, dass man da auch sich dann verschließt.
Natürlich, es gibt viele Gründe, warum Eltern das vielleicht schwierig sehen oder weil dass da Ängste auftauchen. Ganz häufig natürlich aus Unwissenheit. Das ist auch der Grund, warum ich ganz häufig Elterninformationsveranstaltungen mache vorher, wo dann auch wirklich ich da bin, wo ich sage, schaut's mal, ich bin die Magdalena. Das heißt, wenn eure Kinder dann von mir erzählen, habt ihr jetzt ein Gesicht dazu. Und das ist quasi so ein bisschen ein Unterfutter. Was ist kindliche sexuelle Entwicklung? Warum sollen wir sie begleiten? Wie kann man darüber sprechen? So, und dann ist es meistens so, dass ich sage, so, das sind so ihre Ängste oder die Fragen, die sich viele Eltern stellen. Und dann habe ich meistens Folien mit, wo random Kinderfragen drauf sind, die ich so in den Workshops gesammelt habe und gestellt bekomme, wirklich handschriftlich und so. Wo ich sage, und das interessiert ihre Kinder in diesem Alter, exemplarisch. Schauen Sie mal, was da so für Fragen kommen, was da so alles auf mich einprasselt und wie erkläre ich das. Und dann erkläre ich Ihnen das wirklich auch so methodisch, wie ich Sachen erkläre. So ganz simpel und kindgerecht, damit die einfach nicht diese, also viele glauben ja, wenn mich ein Kind fragt, wenn da irgendwo Popoficken steht, dass ich sage, so, jetzt erkläre ich euch, wie man den perfekten Analsex macht. Also zuerst einmal Handschuhe an, Analdusche ordentlich machen mit dem Gerät, das man sich dann hinten einführt und ordentlich spült und dann jede Menge Gleitgel und nein, Spucke ist kein Gleitgel und dann geht's so richtig Rambazamba, zuerst ein bisschen vordehnen. Also das sind ja wirklich, du lachst jetzt, aber das sind, glaube ich, wirklich oft so Bilder im Kopf, die so null der Realität entspricht.
Aber Entschuldigung, dass du 10-Jährigen so nicht Analsex erklärst, sollte ja irgendwie, also na, aber das hat ja Angst, sehr viel mit Hausverstand.
Ja, aber die Angst ist trotzdem da, weil halt Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung so undurchsichtig auch oft ist, weil man sich nichts darunter vorstellen kann. Ja. Und wenn ich dann drinstehe und sage, naja, ich erkläre, wenn da steht Popoficken, sage ich, ja genau, manche Menschen sind hinten beim Poloch total sensibel, mögen's da, wenn sie da berührt werden oder einen Finger oder einen Penis oder sonst irgendwas aufnehmen. Aber wie gesagt, das machen nur die Leute, die das wollen. Und wenn man sich denkt, voll komisch, das will ich überhaupt nicht, dann probiert man es auch nicht, dann macht man es auch einfach nicht. Das ist genauso okay. Und die Leute, die Sex miteinander haben, machen auch immer nur das, was sie wollen und was sich gut anfühlt für beide, ja.
Und das ist ja eigentlich wiederum schon extrem bei diesem Präventionsgedanken, dass ja Kinder dahingehend auch aufgeklärt sind, dass sollte ihnen einmal irgendwie was passieren, dass sie das sehr konkret benennen können und auch wissen, okay, das will ich nicht und ich muss das nicht machen oder da halt quasi ansetzen können.
Naja, wenn ich über die positiven Aspekte von Sexualität reden kann, wenn ich Begriffe für Genitalien habe, wenn ich weiß, dass Sexualität etwas ist, das Erwachsene miteinander machen, oder Sex halt etwas ist, das Erwachsene miteinander machen oder ältere Jugendliche miteinander von mir aus noch, aber nie Erwachsene mit Kinder, dann hole ich mir doch viel schneller Hilfe. Dann habe ich die Sprache, dann weiß ich, okay, ich kann zu meinen Bezugspersonen kommen und denen sagen, da unten tut's weh, weil so und so oder die Person hat mich da angegriffen und ich habe das voll komisch gefunden oder so. Aber sie holen sich einfach tendenziell viel schneller Hilfe und das sage ich auch zu Eltern und Bezugspersonen, wenn euer Kind kommt, wenn sowas ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Beste Prävention ist, dass sie kommen und sich Hilfe holen bei euch.
Glaubst du, scheitert es da oft einmal dran, dass sich Eltern vor dem fürchten? Also dass sozusagen so quasi die Angst davor sie eigentlich hemmt. Ich meine, jeder will natürlich für sein Kind das Beste und niemand will, dass das irgendwie jemals seinem eigenen Kind passiert. Aber ich glaube dann, du hast gerade gesagt, dann haben sie alles richtig gemacht, wenn das Kind dann kommt. Aber ich glaube, du fühlst dich so hilflos
natürlich.
Als Elternteil, wenn
und auch schuldig natürlich, weil ich konnte mein Kind nicht schützen.
Ja.
Und das ist ja dieser Trugschluss, wenn wir so Präventionsworkshops machen, dass wir glauben, Kinder sind jetzt automatisch geschützt, weil jetzt kann es Nein sagen. Das ist Bullshit.
Ja, genau, so wie nach haben wir ja einen Selbstverteidigungskurs gemacht und das war immer so, ich habe dann einmal ich weiß gar nicht mehr, also das war, ich habe in einem Raum erzählt oder in einem Rahmen habe ich erzählt, irgendwie, boah, keine Ahnung, ich fürchte mich jedes Mal, wenn ich dann am Abend nach dem Yoga zur U-Bahn-Station gehe, bin ich schon mit Schlüssel und allem drum und dran gewappnet, vor allem, weil ich weiß, da erreiche ich niemand, nicht mein Freund, nicht die und die und die Person, und ich hasse diese kleine Strecke und das sind nur 250 Meter und dann höre ich von irgendwem, ja, aber du hast ja mal einen Selbstverteidigungskurs gemacht, und dann war ich so, ja, mit 16, erstens, und zweitens, und auch, was ist das für Argumentationslinie? Deswegen bin ich ja nicht quasi in einer heiligen Bubble und mir passiert
einerseits
nichts.
Einerseits, ja genau, also da stimmen einige Dinge natürlich, und was das Interessante ist, dass das häufig mit Prävention gleichgesetzt wird, wir aber in der Notsituation können wir uns eh nicht dran erinnern, da denkst du nicht rational, da bist du im Fight, Flight oder Freeze-Modus, ja, da entweder Angriff, davonlaufen oder totstellen, Punkt. Ja. Auch wenn du dir vorher noch so viele Griffe gemerkt und geübt hast, ja.
Ja, hundertprozentig. Ja, total, total schwieriges und glaube ich deswegen auch so wichtiges Thema, aber ich glaube auch, deswegen reden die Leute wahrscheinlich auch ungern drüber, weil es halt einfach echt schwer ist. Das ist ein schweres Thema. Das ist
aber
jetzt
es muss
nix.
Ja gar nicht schwer sein.
Ja, das stimmt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass man eigentlich das auch vom Fleck weg sehr locker angehen kann. Und ich glaube, dass du einen unglaublich großen Beitrag dazu leistest, dass es für andere Menschen eben nicht so schwer sein muss, sondern auch locker sein kann.
Das ist so mein Anspruch. Also ich finde, das ist auch total wichtig, dass man über Sexualität lachen darf oder über sich selber lachen darf. Oder wenn man sich denkt, boah, da hat ein Kind gerade Huren so gesagt oder Wichser oder so und die Begriffe machen was mit mir, dass man auch selber lachen darf und sagen, ja voll, es macht was mit mir. Finde ich komisch, das aus einem Kindermund zu hören, ist okay. Aber wir reden drüber, spannend, dass du das offensichtlich interessierst dich, lass uns drüber reden oder auch in Schulklassen. Das Blödeste, was ich höre, ist immer, Herz auf zu lachen, das ist ein ernstes Thema und wir machen den Stoff jetzt durch, seid ihr vielleicht noch nicht reif genug dafür. Mm. Ich immer sage, bitte lasst sie lachen, auch Jugendliche, bitte lasst sie einfach mal lachen. Weil Lachen eine Funktion hat für den Körper, und zwar Anspannung abzubauen. Und das Thema ist ja nichts, was die meisten von uns regelmäßig besprechen, so wie ich. Ne? Mm. Das heißt, Lachen ist ein super Tool, um sich einfach auch so ein bisschen wieder zu erden. Und meistens ist es meine Erfahrung, wenn die Kinder oder generell die Menschen dann nochmal lachen dürfen, dass es innerhalb von 15 Minuten hören diese Lachkrämpfe auf, weil sie merken, boah, cool, da ist jemand, da kann ich wirklich drüber reden. Die beantwortet die Fragen auch. Die fällt nicht um, wenn ich Wichser oder Hurensohn sage. Voll spannend. Cool. Ja, geil. Kann ich mit dem Erwachsenen mich austauschen.
Jetzt sind vor allem in den letzten Jahren, Gott sei Dank, ganz, ganz viele Tabuthemen so ein bisschen gefallen. Ja, also ich finde auch gerade für mich in der Wahrnehmung, vor allem so seit 5, vielleicht 6 Jahren, wird auch ganz offen einfach auch über Transgender zum Beispiel ganz viel über Social Media kommuniziert, was ich voll wichtig finde. Ich habe da eine Episode mit einer Transgender-Medizinerin gerade erst einmal aufgenommen. Ich verlinke es in den Shownotes, wenn ich es nicht vergiss. Kommen auch, sage ich mal, so ein bisschen mehr diversere Themen auch bei den Kindern schon, oder sind es nur die gleichen wie vor, keine Ahnung, 5, 10 Jahren?
Also ich finde, die Fragen sind tatsächlich dieselben wie vor 50 Jahren im Dr. Sommerheft.
Die vor 50 Jahren?
Ja, quasi eigentlich schon, weil das Einzige, was dazugekommen ist, sind halt die neuen Medien, also so Sachen wie Pornografie und Sexting und so Sachen. Und natürlich vermehrt, dass über LGBTIQA+-Themen gesprochen wird, also über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierungen wird halt viel mehr gesprochen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es richtig, richtig gut ist, dass so viele Menschen, die es selbst betrifft, auch selbst drüber sprechen dürfen und dass nicht immer über diese Leute gesprochen wird, sondern man kann sich echt viel Wissen auch aneignen über das Folgen von solchen Leuten, die offen drüber sprechen, auf TikTok oder Instagram. Und da habe ich schon das Gefühl, Jugendliche sind tendenziell offener oder wissen besser Bescheid. Das ist oft was, was die Erwachsenen ein bisschen stresst. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Ich finde, es genügt schon, wenn man einfach sagt, hey, ich bin grundsätzlich interessiert und neugierig. Erklär mal, wie definierst du das für dich? Wie siehst du das? Einfach dieses Nachfragen, weil die meisten Menschen sind eh schon froh, wenn einfach jemand nachfragt und wenn sie diesen, und respektvoller Umgang ist für mich so eine Grundhaltung, egal worum es geht. Und das schwingt damit. Ich glaube einfach, dass es umso wichtiger wird, Medienkompetenzen zu fördern. Weil das ist schon was, was es schwierig macht, welcher Quelle vertraue ich, wo sind wichtige, sinnvolle Informationen, aber wie kann ich den Gehalt von Informationen überprüfen? Das brauchen wir Erwachsene, finde ich auch, weil einfach Inhalte so einfach verfügbar sind. Wir alle googeln, wenn wir krank sind, und dann haben wir nur noch 3 Tage zu leben quasi, Dr. Google und so. Und das machen halt Jugendliche auch und natürlich auch bei den Themen Geschlechtsidentität und Sexualität. Und wenn die erste Quelle Pornos sind, ist halt oft ein bisschen doof.
Glaubst du, dass wir uns durch diesen, ich will es jetzt nicht Trend nennen, ja, aber durch diese, sagen wir, positive Bewegung, dass mehr drüber gesprochen wird, dass hoffentlich auch mehr sexuelle Aufklärung passiert, auch schon viel früher angesetzt wird, weil man einfach offener drüber spricht, dass auch mehr junge Menschen schon früher ihre Orientierung leben dürfen und daher einfach, sagen wir mal, dass es die vielleicht einfach diese Spur einfacher haben als Menschen noch vor einigen Jahren?
Das wäre die Hoffnung, oder? Also meine Haltung dazu ist ja, ich glaube nicht, dass irgendwas in Stein gemeißelt ist. Ich glaube nicht, dass Identität etwas ist, das in Stein gemeißelt ist, und auch nicht etwas wie sexuelle Orientierung oder Anziehung. Ich glaube, dass das was Fluides ist, das sich ein Leben lang verändern kann. Ist so. Und ich glaube, dass es schön ist oder dass sich vielleicht viele leichter tun, das jetzt mal auszuprobieren und zu leben, wie sie es jetzt gerade fühlen. Schön fände ich es jetzt noch, wenn diese Labels quasi ein bisschen fluider werden. Also das ist ja das, was viele kritisieren. Ja, aber jetzt sagst du das und 2 Wochen später das, wo ich mir so denke, manchen Leuten helfen diese Labels. Wer bin ich? Also vor allem, es beeinflusst mich ja nicht in dem, wie ich meine Sexualität lebe oder wie ich mich von der Identität her empfinde. Und ich glaube, da braucht es einfach eine größere, nicht nur Toleranz, sondern auch Akzeptanz Menschen gegenüber, diesen Respekt. Diese Würde des Menschen ist unantastbar, so Menschenrechte. Wer bin ich, etwas zu bewerten? Vor allem, wenn es mich nicht betrifft auch. Also es tut mir ja nicht weh, ob da jemand jetzt, also sind meine SexualpartnerInnen oder Menschen, mit denen ich in einer engen Beziehung stehe, dann kann man natürlich schon, also gerade beim Sex sollte man schon drüber reden, wie, wo, was, aber alles andere geht mich an Scheißdreck an. Punkt.
True that. Magdalena, meine letzte Frage im Podcast ist eigentlich fast immer die gleiche. Und zwar, was war bisher eines deiner größten Learnings, die du gern an die Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest? So ein Brocken nur am Ende.
Es gab Gott sei Dank schon viele Learnings. Aber eins, was wirklich wichtig war, ist so dieses, du kannst es nie allen recht machen und du kannst die größten Pläne schmieden, die du willst. Du musst einfach mal anfangen. Also einfach starten, weil dann trägt es dich eigentlich eher mit diesem Vertrauen, und selbstständig sein ist so eine Achterbahnfahrt, so zwischen, oh, mega geil, ich mach das ganz, oh, das Scheiße, was habe ich mir da eingelassen? Und das ist vollkommen okay, such dir Gleichgesinnte und du bist gut genug, Dinge zu tun, wenn du dafür brennst. Also ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, weil ich bin ja auch nicht unfehlbar. Ich weiß auch, dass ich noch ganz viele Dinge lernen kann. Und ich glaube, mit dieser Haltung durchs Leben zu gehen, so hey, das und das habe ich schon an Wissen, das und das freue ich mich zu lernen und ich bin gewillt zu lernen, dann kann man, und also ich glaube tatsächlich, so diese Lebensfreude, diese Lebenslust ist sowas, was mir im Leben extrem viel gibt und was mir auch im beruflichen Kontext extrem weiterhilft. Das ist, glaube ich, so das größte Learning, ja.
Das merkt man dir an. Danke dir für das coole Gespräch. Jetzt zum Schluss, wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, oh mein Gott, was für eine coole Frau, der will unbedingt auf Social Media folgen und am besten auch gleich das Buch lesen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, aber wo finden wir dich?
Schön, danke dir für das coole Gespräch. Ja, überall auf Sexologisch. Also das ist das Schöne, ich habe es mir sehr einfach gemacht. Der Podcast heißt Sexologisch, alle TikTok, Instagram und Co-Accounts heißen Sexologisch, und das Buch findet man bei Magdalena Heinzel, also Sexologisch bei Magdalena Heinzel quasi, ist so der Firmenname. Boah, das ist so krass, wenn man das sagt.
Ja,
ja, genau. Aber man findet auch auf der Website alles unter www.sexologisch.com. Also es ist wirklich sehr, sehr easy. Wenn man Sexologisch einmal findet, findet man es überall.
Ja, cool. Super. Herzlichen Dank dir und auch danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch ganz viel mitnehmen können. Ich mir auf jeden Fall. Ihr hättet jetzt noch ewig weiter mit der Magdalena sprechen können. Es gibt noch 10 Millionen andere Themen, die mich interessieren aus ihrem beruflichen Alltag. Vielleicht gibt es da für oder dazu irgendwann einmal die Möglichkeit. Sonst vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.